Songpoeten, der Podcast.
Hallo, liebe Zuhörer. Es ist wieder soweit. Es ist wieder Zeit für eine neue Songpoeten-Folge. Und ihr wisst ja, das ist der Podcast der interessanten Musikgespräche. Oh Gott, das klingt völlig bescheuert, was ich gerade erzähle. Egal, ihr wisst, dass wir hier immer fantastische Gespräche führen. Und ich freue mich sehr, denn heute habe ich eine Frau zu Gast, die schon so viel erlebt hat und so viel gemacht hat und so viel erzählen kann und so viele aufregende Sachen erzählen kann und so eine tolle, komplette Künstlerin ist, dass ich mich sehr freue, Sie heute einmal kennenzulernen und mit meinen Fragen löchern zu können. Herzlich willkommen, Rola.
Hallo.
Hallo.
Hi.
Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Ich habe mich wirklich total gefreut. Dein Album ist ja Ende letzten Jahres rausgekommen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie spricht das eigentlich aus? 12:12?
Richtig, 12:12. Okay. Ja. Man könnte auch meinen, dass es 12:12 ist, weil das Doppelpunkt meistens benutzt wird, ne, für
also Fußball,
genau, 12:12, nee, ist 12:12.
Ganz kurz, das ist ja wirklich eine Standardfrage, aber warum heißt das 12:12?
Wir gucken wahrscheinlich alle voll oft auf unser Handy und da sieht man oft diese Schnapszahlen. Ja. Und ich sehe die voll oft, diese Schnapszahlen, und dann habe ich halt die 12 gewählt, weil so viele Zufälle auf einmal, also fast alle in meinem Freundeskreis haben an einem 12. Geburtstag.
Ja, ich auch.
Echt?
Ja, 12. Oktober.
Ah, krass. Ja, ich habe am 12. Februar, meine zwei besten Freundinnen haben auch an einem 12. Meine Mama hat an einem 12. Ja. Mein Vater hat am 2.12. Ja. Also mindestens 10 Leute. Und dann haben wir uns so meine Albumliste angeguckt, haben so mal gezählt, okay, wie viele Songs haben wir denn? 12 Songs. Oh. Und dann war es so, okay, es sind zu viele Zufälle. Und dann habe ich gesagt, okay, 12:12, es passt.
Ist natürlich auch, wenn man sich dann auf eine Zahl fixiert, dann
ja,
taucht
dann
die auch
sieht
überall
man,
auf. Ne?
Ja, ja.
Aber 12:12, weil ich glaube, also wahrscheinlich denken wahnsinnig viele auch, du hättest das jetzt so, das soll so bedeuten, weil meistens sagt man ja irgendwie, es ist 11:55,
ja,
wenn es knapp
die
ist.
12.
Und, oder auf die 12 und bei dir ist aber schon 12:12, weil es ist schon eigentlich alles zu spät.
Oh, darüber
die Menschheit ist schon verloren.
Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
Aber wir sind 12:12, jetzt müssen wir in der Apokalypse leben sozusagen.
Mhm. Krass, ja, es wird immer mehr. Also wie gesagt, diese 12 ist halt auch so ein Ding. Da haben wir 12 Monate ergeben, ein Jahr. Auf die 12 ist auch dieses Ding. Ja. Wenn ein Album auf die 12 ist, sagt man ja auch ab und zu so. Und deswegen haben wir gedacht, okay, es muss die 12 sein. Und 12:12 hat gar, ich habe keinen Song, der so heißt.
Ja.
Ein Jahr vorher habe ich einen Song geschrieben, der ungefähr so geht. Ich habe an dich gedacht, genau um 8:08. Und das war dann so, okay, das ist auch diese Zahl wieder, diese Schnapszahl.
Aber 8:08 hat nicht so gut ausgesehen.
Nein,
haben kann,
ja, es hat auch, ich habe mit der 8 auch nichts zu tun.
Ja. okay, dann sind wir schon gut eingestiegen mit deinem Album. Aber jetzt reden wir mal ein bisschen über den Weg von dir, wie es zu diesem Album kam und den Weg, den du gegangen bist. Du bist, du hast schon gesagt, 12. Februar 1990 geboren in Accra in Ghana.
Ja.
Ist die Hauptstadt von Ghana, habe ich gelesen. Uni, also riesengroße Stadt, 3 Millionen Menschen oder wahrscheinlich sogar noch mehr leben. Du hast doch die ersten 3 Jahre deines Lebens da gelebt.
Richtig.
Hast dann wahrscheinlich sehr rudimentäre Erinnerungen an diese
sehr,
Zeit.
Sehr viel erlebt dort, ja. Nee.
Ja. Bist du denn manchmal noch da, habe ich mich gefragt?
Viel zu selten, aber ab und zu ja. Also das letzte Mal 2015 im Dezember, also ist auch schon so lange her, aber ich versuche so oft wie möglich hinzufliegen.
Also deine Mutter stammt ja aus Ghana.
Genau.
Dein Vater, dein leiblicher Vater ist armenischer Libanese.
Richtig.
Habe ich gesehen. Und dann bist du aber dein Ziehvater sozusagen, dein Stiefvater,
ja,
mit dem du dann in Deutschland aufgewachsen bist, ist ein waschechter Bayer.
Er waschechter Bayer.
Da hast du auch den Nachnamen her. Ne?
Mein das Nachname ist auch.
Mega bayerischer Nachname.
Ja.
Bist du denn dann bei der Familie deiner Mutter, wenn du in Ghana bist?
Ja, wir sind immer dort und meine Mama hat auch noch ihre ganzen Geschwister da. Also meine ganzen Cousins sind alle da. Das heißt, es ist auch immer Familienbesuch. Nicht so wirklich Urlaub, weil man kann da auch gut Urlaub machen am Strand und so, aber es ist eher Familie besuchen und ja, Family Time.
Und einmal irgendwie so bei einem vorbeigucken,
ja,
und so.
Genau.
Und großes Hallo. Du hast auch im Interview, das fand ich ganz niedlich, irgendwie erzählt, dass wenn du nach Ghana kommst, dann bist du die Weiße.
Ja, das kennen wahrscheinlich ganz viele, dass man hier nicht auf den ersten Blick deutsch ist. Und in Ghana bin ich auch nicht auf den ersten Blick ghanaisch, sondern eher die Touristin oder ja, die Deutsche.
Ja. Gibt es denn so Sachen, wo du sagen würdest, das ist so ganz typisch ghanaisch, was du irgendwie von deiner Mutter mitbekommen hast oder was du auch an deiner Mutter immer siehst, was die irgendwie noch so lebt oder so?
Ja, voll viel die komplette Erziehung, so wie ich aufgewachsen bin, so meine Wertevorstellungen.
Was sind denn so ghanaische,
Wertevorstellungen? Also ich bin aufgewachsen mit dieser strengen afrikanischen Hand, dass man so zum Beispiel in der Jugend so Boyfriends und Freund haben und so. Es war so nicht gern gesehen. Also erste Schule und irgendwann, wenn du mit der Uni fertig bist, kannst du dann sozusagen einen Freund haben. So Sachen. Ja. Was noch?
Halt, also es ist so ein bisschen so eine All-Work-No-Play-Einstellung.
Ja,
irgendwie
also,
so. Mach erstmal deinen Job sozusagen, arbeite hart, sei fleißig.
Genau,
und so,
und vor allen Dingen auch, dadurch, dass wir nach Deutschland gekommen sind, ist natürlich auch dieses, wie nennt man das, diese Migrantenkinder, die ihre Eltern haben, die am besten sagen, du musst Anwalt oder Doktor werden.
Ja.
So diese hohen Erwartungen, sag ich mal.
Ja,
ja, aber ja, ich kann es gar nicht so richtig erklären, was die ghanaische Erziehung ist. Vielleicht ein bisschen strenger, ja. Bisschen, ich bin viel mit Musik aufgewachsen, im Sinne von, dass meine Mutter einfach viel gesungen hat.
Okay.
Und
gibt's auch so eine, ich kenne mich da leider wirklich gar nicht aus, gibt's auch so eine ghanaische Küche zum Beispiel?
Ja, natürlich, die ghanaische Küche, das Essen, selbstverständlich.
Ja, was ist denn so typisch?
Fufu.
Typisches Essen?
Fufu ist eigentlich so das deutsche Semmelknödel vielleicht.
Ja.
Oder die deutsche, also Kartoffel, so, also das kohlenhydratereiche Essen,
okay,
neben dem Fleisch und neben dem Fisch.
Ja.
So. Fufu ist so die Hauptspeise, viel Fisch, viel Hähnchen, so sehr, sehr lecker.
Kocht deine Mutter auch, aber kocht die auch hier immer noch,
ja,
für dich?
Ja, voll.
Und so,
wenn ich Mama besuchen gehe, gibt's irgendwas Leckeres.
Die heißt ja Mathilda.
Ja,
ganz
woher weißt
Name.
Du das? Oh.
Das ist ja relativ das einfach rauszufinden. Denn, aber da können wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Nee, dann bist du auf jeden Fall, dann seid ihr nach Deutschland, seid ihr dann direkt nach Frankfurt, habe ich mich gefragt?
Wir sind direkt nach Frankfurt.
Ja.
Dann ganz kurz nach Offenbach und dann direkt, also innerhalb von einem Jahr, das war so wahrscheinlich die Wohnungssuche, und wir sind eigentlich direkt nach Frankfurt.
Okay.
Ja.
Und jetzt bist du aber in Offenbach, ne?
Ich wohne seit 5 Jahren in Offenbach, ja.
Weil dir Frankfurt zu hart war.
Ja, genau. Ja, ich bin mit meinem Freund zusammengezogen und wir sind dann haben in Offenbach.
So ein bisschen entspannter da. Aber
eine
es
Wohnung
gibt ja auch so einen
gefunden.
Krieg, ne? Man sagt halt, also die Frankfurter sagen immer, jetzt kommen die Offenbacher Idioten wieder in die Stadt und
ja,
so.
Ja, so bescheuert.
So ein bisschen
also,
Köln-Düsseldorf, ne?
Ja, ich glaube sogar noch, Köln-Düsseldorf sogar noch weiter voneinander entfernt. Meine Mutter wohnt immer noch in Frankfurt und sie braucht in die Frankfurter Innenstadt länger als ich von Offenbach in die Frankfurter Innenstadt brauche.
Ja, krass. Dann wart ihr in Frankfurt und dann, du bist ja, glaube ich, in der Nordweststadt aufgewachsen.
Mhm.
Das ist so, man muss sich das so vorstellen, das ist so eine Trabantenstadt, also hier würde man sagen Platte.
Kennst du Nordweststadt?
Nee, gar nicht. Ich hab einfach so ein bisschen so gelesen.
Mhm.
Aber was ich so interessant gerade an der Nordweststadt finde, ist, dass so gesagt wird, das ist zwar im Grunde genommen Platte und Hochhaussiedlung und so, aber das ist trotzdem kein sozialer Brennpunkt. Also man sagt, dass da irgendwie alles ganz gut funktioniert und die Leute irgendwie auch nicht doof sind und da jetzt auch nicht man irgendwie Angst haben muss, über die Straße zu gehen und so, sondern eigentlich sehr behütet da alles ist irgendwie.
Ja.
Bist du auch so behütet aufgewachsen? War das irgendwie auch so?
Also ich glaube, das ist wirklich in Frankfurt ein Phänomen, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Frankfurt hat extrem hohen Ausländeranteil,
ja,
und es ist aber so krass vermischt, dass es irgendwie nie, ich habe da nie irgendwie Probleme.
Ja.
Also es gab da nie, unsere Eltern hatten auch nie Angst, uns da rauszulassen.
Ja.
Dadurch, dass es so wie eine riesengroße Wohnsiedlung ist, die in Frankfurt statt mit, also man ist zwar in Frankfurt, aber nicht in der Stadt, sondern wirklich so in, ja, so eine riesen Wohnsiedlung.
So eine Stadt in der Stadt.
Ja, ja, und es ist super friedlich gewesen immer. Natürlich, jede Stadt hat Jugendliche,
ja,
die
klar.
Mist bauen.
Ja, ja, logisch.
Es gibt's überall.
Haben wir ja auch alle gemacht.
Ja, genau. Ich glaube, es gibt, jede Stadt hat Jugendliche, die Mist bauen und die irgendwie kleinkriminell sind, so ein bisschen, aber auch nicht so schlimm, dass man da irgendwie Angst haben muss, nee.
Ja.
Ja,
also ich fand das ganz faszinierend, dass das im Grunde, also Frankfurt ist ja eine aufregende Stadt. Frankfurt ist ja auch eigentlich die internationalste Stadt in Deutschland.
Voll.
Weil da wirklich aus allen Ländern Leute
wir haben den Flughafen
sich auf die Füße treten, genau. Und man hat aber ja trotzdem auch immer so, wenn man jetzt in Frankfurt ankommt und durchs Bahnhofsviertel geht und so, immer ist es so leicht assi irgendwie. Und dann fand ich so lustig, dass das, was so laut Klischee eigentlich immer das Asozialste ist, so ein Hochhausviertel, dann irgendwie sagt so, nö, ist eigentlich eine super freundlich da. Und so, da gibt es dieses Einkaufszentrum, das NW-Center. Dann gibt es noch das kleine Center, habe ich gelesen.
Genau.
Dann gibt es so eine Therme. Genau. Also es ist super Paradise da.
Ja, ist richtig entspannt eigentlich. Ja. Es hat halt so ein bisschen dieses Flair von, ja, diese Hochhäuser und dann haben wir zwischen den Hochhäusern sind sowieso kleine Brücken, wo du dann rüber gehst und dann gibt's verschiedene Parks.
Ja, Martin Luther King Park, genau,
wo wir dann, wo Jugendliche immer so chillen.
So ein Abenteuerspielplatz gibt's da auch, habe ich gelesen.
Ja, und das ist so der perfekte Ort, um aufzuwachsen, wo du dich so mit deinen Freunden an irgendeiner Bank, jeder kennt das ja, es gibt irgendeine Bank oder irgendeinen Spielplatz, wo man chillt. Und davon gibt's halt richtig viel und es war irgendwie der beste Ort, um aufzuwachsen und groß zu werden, weil du kannst von deiner Wohnung weg, bist aber nicht so weit verschwunden und musst also
bist irgendwie in Sicherheit.
Ja, es war eigentlich der beste Ort, um aufzuwachsen. Ja.
Apropos aufwachsen, du hast dann das erste Mal mit 5 öffentlich gesungen, nämlich Stille Nacht in der Kirche.
Ja.
Vor der ganzen Gemeinde. Das muss wahnsinnig aufregend gewesen sein, oder? Hast du, ich meine, als Kind ist man ja auch so ein bisschen
Als Kind hat man einfach gar keine Angst.
Ja,
man hat einfach keine Angst. Ich weiß noch, dass mich jemand in der Kirche gefragt hat, Rola, willst du nicht das Lied singen? Und dann wurde das mit mir geprobt und dann habe ich das gesungen und dann war das Feedback einfach so gut und ich glaube, das war dann so der Startschuss für mich, wenn man als kleines Kind ein gutes Feedback kriegt, dann, ich will jetzt nicht sagen, da bildet man sich was darauf ein, aber dann wächst irgendwie das, will man davon mehr.
Ja, klar.
Und dann hat es so angefangen, dass ich singen wollte irgendwie.
Du hast dann auch am nächsten Tag im Kindergarten ganz stolz erzählt, dass du in der Kirche gesungen hast und dass das der Shit war.
Genau. Und dann wollen dann natürlich alle, ja, und jetzt sing mal. Und wenn du dann immer gefragt wirst, sing mal.
Dann denkst du,
ja, okay, die wollen alle hören, dass ich singe. Ja, genau, okay. Ja.
Dann, also du bist auch sehr christlich erzogen worden, bist auch immer in die Kirche gegangen und so, dann ist das ja eher auch so ein normaler Raum irgendwie, in dem man sich bewegt, wo das dann auch nichts Besonderes ist da. Also man keine besondere Angst hat, da aufzutreten, weil man die meisten sowieso kennt, die da sind.
Ja.
Und dann hast du mit 10 deinen ersten Song geschrieben.
Ja.
Habe ich gehört. Was, ich möchte unbedingt wissen, wovon dieser Song gehandelt hat.
Boah, ich weiß noch.
Heute gab's kein Kaugummi.
Ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, um was es wirklich ging. Es war auch noch Englisch mit unserem damaligen Kinderenglisch, keine Ahnung. Ich weiß noch, wir hatten diese Rekorder, wo man mit einer Kassette so auf Record drücken konnte. Und wir hatten in unserer Kindertagesstätte, hatten wir so ein Ding und haben uns dann irgendwas überlegt. Ich weiß es aber nicht mehr. Wir haben es aber aufgenommen. Ich hätte diese Aufnahmen so gerne. Ich weiß nicht, das ist schon so lange her. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, um was es ging.
Das ist aber schade.
Ja,
weil immer, es hat nie einer gefragt, in den ganzen Interviews, die ich gelesen habe, haben immer gesagt, du hast mit 10 dein erstes Lied.
Ja,
aber keiner was, wollte was wissen, was.
Ja, ich weiß, wenn, also jetzt mal ernsthaft, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, ich weiß noch, dass ich irgendwann in meinem Leben noch mich erinnern konnte, wie die Melodie ging. Und ich war so, oh, aber das ist auch schon länger her, ich erinnere mich gar nicht mehr.
Ja. Irgendwann kommt es wieder.
Ja, aber der erste Song, den ich dann wirklich so bewusst danach geschrieben habe, da ging es, glaube ich, um Party und wir gehen raus und so ein Kram.
Du bist ja auch so ein typisches Musikfernsehen-Kind eigentlich, ne?
Musikfernsehen, ja.
Ja, also so viel Viva und MTV und so.
Ja, auch schon Mini-Playback-Show sogar. Jeder hat doch Mini-Playback-Show. Ja, Mini-Playback-Show.
Da war ich mal in der Jury.
Nein.
Ja.
Nein.
Ja, in der Mitte 90er, als ich damals Video-Moderator war, habe ich gesagt, ich musste einmal in der Jury sitzen. Und dann war ich in der Jury der Mini-Playback-Show zusammen mit Blümchen und DJ Bobo.
Niemals.
Ja, in einer Ausgabe. Das war toll. Mit Mareike Amado.
Oh mein Gott, ich liebe Mareike.
Und dann kam Mareike Amado raus und dann hat sie uns alle angesagt und hat sie gesagt, und hier ist Blümchen, Nils Bokeberg und DJ Bobo. Und dann der Aufnahmeleiter so cut und so. Und dann das Publikum auch so. Und dann gehen die zu denen und sagen, Mareike, man spricht das DJ. Man sagt DJ Bobo. Ach, DJ Bobo. Ja genau, DJ Bobo. Oh, Entschuldigung, okay, nochmal. Und so, und dann ist sie nochmal zurück auf die Bühne und dann, okay, nochmal. Und dann wird alles nochmal, das Publikum auch nochmal geklatscht. Und dann kam sie raus. Oh mein Jury heute, Blümchen, Nils Bokeberg und DJ Bobo. Und der Aufnahmeleiter so, lass laufen, komm, mach weiter. Das bringt nichts. Das ist meine große Erinnerung an die Mini-Playback-Show.
Oh mein Gott, du warst da.
Ja.
Wir wollten alle dahin. Das war so wirklich, wir haben es uns als Kinder angeguckt. Okay, das ist so unser Maximum-Ziel damals als Kind bei Mini-Playback-Shows.
Was hättest du denn da, als was hättest du denn auftreten wollen?
Boah, ich glaube, ich hätte damals, call me Mr. Rain, call me, was war da diese ganzen, Culture Beat oder so hätte ich damals gesungen. Irgendwie sowas. Oder wie hießen diese, Boom, 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 Boom.
Avenger Boys.
Ja, sowas war doch, das war doch die Zeit,
ja,
oder?
Absolut.
Ja. Ja, sowas hätte ich wahrscheinlich dann gesungen.
Ja, auch ich fand es auch interessant, diese ganzen Eltern zu sehen. Die meisten waren ganz entspannt, aber es gab eben diese, wie man sich das vorstellt,
diese
Mütter, die ihre Kinder da so reinschieben und so, jetzt macht das ordentlich und so. Das, aber uns wurde gesagt, ihr müsst alle loben, man darf hier keinen kritisieren.
Ja.
Das war ganz wichtig. Dann habe ich mich gefragt, wer setzt sich eigentlich dahin und kritisiert die? Das war wirklich nicht gut. Martina, geh bitte nochmal nach Hause üben.
Wir dachten ja auch damals echt, dass die das wirklich so singen dann. Als, ich weiß nicht, Kinderkopf.
Ja.
Heute denkt
man. Da kennt man das Wort Playback noch nicht.
Nein.
Nee, das ist ja dann Gott sei Dank erspart geblieben, ja. Da aufzutreten und durch diese Showhölle zu gehen. Naja, dann hat sich in dir irgendwie der Wunsch, Musik zu machen, irgendwie gefestigt. Und du hast dann auch ein bisschen Musik gemacht, hast dann auch irgendwie eine Band mit Freundinnen zusammen und so. Das lief irgendwie relativ gut, ihr seid auf Tour gegangen, dann ist die Band auseinandergegangen, dann haben alle irgendwie sich nochmal so ein bisschen auf Schule und Studium und sowas konzentriert. Du hast dann auch ein Modestudium gemacht oder?
Leider kein Studium.
Eine Fachhochschule.
Genau, ich habe einfach mein Fachabi auf Mode und Bekleidung gemacht.
Ah ja. Ja, super. Ja. Und da hast du dann auch wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es da ist, aber auch so ein bisschen nähen gelernt oder konntest du das vorher schon?
Ich habe vorher mit der Hand viel genäht.
Ja.
Und so Sachen gebastelt und da habe ich echt durch ein Praktikum, da muss man ein Praktikum machen, da habe ich so die Basics gelernt, ja.
Ist das denn so, hast du das damals gemacht, so in dem, mit dem Gedanken, oder vielleicht auch, weil irgendwie Mutter oder sonst oder Vati oder so gesagt hat, Kindchen, lern auch noch was Ordentliches, bevor du jetzt hier irgendwie Popstar werden willst oder so?
Es war eher so, okay, ich will irgendwie mein Abi machen, aber Fachabi geht schneller, das sind nur 2 Jahre.
Ah, ja.
Und dann Fachabi hast du aber dann so entweder Wirtschaft oder irgendwie medizinisch Fachabi und dann gab es halt Mode und Bekleidung.
Mode ist quasi das kreativste Fachabi.
Das kreativste Fachabi, was man machen kann. Es war auch am Ende des Tages nicht so kreativ, also wir haben nicht so entworfen, sondern es ging wirklich eher darum, okay, dieser Stoff jetzt, wie ist der genäht, also was hat der für Maschen und mit welcher Maschine wird das gemacht? Also richtig technisch so. Oder welche Färbung hat jetzt dieses T-Shirt? So, alright. Aber trotzdem hat es halt diese Möglichkeit gegeben, ein Praktikum zu machen. Und ich habe ein gutes Praktikum gehabt bei einer Designerin, wo wir wirklich dann in der Produktion gearbeitet haben. Ja. Und das war dann so das, okay, ich lerne so wirklich die Basics.
Das Handwerk, ja.
Ja, so, also ich durfte jetzt nicht schneiden oder so, aber einfach das Zusammennähen und wie legt man den Stoff, damit es am Ende gut aussieht, so. Das hat voll was gebracht. Ja.
Da können wir ja kurz vorspulen, weil du hast das ja jetzt mittlerweile quasi auch umgesetzt und angewandt, dieses Wissen mit deiner eigenen, mit deinem eigenen Modelabel.
Genau.
Das heißt Tillili, ist das richtig?
Richtig, Tillili.
Und das ist quasi der Spitzname deiner Mutter Mathilda.
Deswegen habe
ich gesagt, wir kommen nochmal auf den Namen deiner Mutter zu sprechen. Was ja tatsächlich ein sehr niedlicher Spitzname ist und auch ein schöner Name. Und das ist ganz interessant, du machst so hauptsächlich so Catsuits und sowas und so Jumpsuits und
genau. Genau, ich mache so hauptsächlich so gemütliche Jumpsuits mit diese Hose erinnert meistens an so Alibaba, diese oder diese, wie heißen die aus den 80ern, diese
MC Hammer Hose.
So, es erinnert so ein bisschen daran. Und auch Catsuits und so Zweiteiler. Ja, aber ich nähe auch alles selbst.
Ja, und das ist aber so krass. Also ist das dein Entspannungsprogramm am Abend oder was? Oder?
Schön wär's. Ich hab das so als neben der Musik Ausgleich gesehen. Da war so eine Phase meines Lebens, wo ich dachte, okay, irgendwie ich habe eigentlich mein ganzes Leben der Musik gewidmet und da so viel Kraft und so viel Zeit reingesteckt und das ist immer schwer, wenn man eine Sache komplett forciert und komplett die ganze Konzentration ist auf einer Sache. Es wird irgendwann dann so anstrengend.
Ja.
Und ich habe irgendwie etwas gebraucht, was so ganz anders ist und was kreativ ist und so bastel. Ich liebe das irgendwie, sowas zu kreieren.
Okay.
Und beim Nähen hat man am Ende des Tages, hat man was Handfestes in der Hand.
Ja.
Man hat was gemacht und dann ist es dann fertig und man sieht es und man kann es im besten Fall anziehen
ja,
und man absolut. Geht damit dann raus. Das ist so ein Kindheitstraum gewesen auch. Ich habe immer so Schuhe gebastelt, die man nur 5 Minuten anziehen konnte.
Ja.
Und dann wirklich was zu
basteln. Also Deichmann-Schuhe.
Ja. Ich weiß, ich finde irgendwie dieser Gedanke, dass man was macht und dann kann man das direkt nutzen. Ich mag das voll.
Ja, das verstehe ich total. Ja. Das ist ja gerade beim Nähen so, also dass man kann selber Anziehsachen machen.
Ja, richtig.
Das ist so weird, der Gedanke.
Richtig, richtig. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man, also ich als Musikerin, wenn ich auf der Bühne stehe oder allgemein so Termine und so habe, dann war das auch immer so, okay, was ziehe ich jetzt an? Es soll irgendwie ein bisschen was Besonderes sein. Mhm. Und so kann ich mir halt Stoffe aussuchen, die zum Beispiel dann keiner hat, ne? Und sind dann immer Einzelstücke. Und dieses Konzept habe ich dann auch jetzt in meinem Online-Shop und habe dann irgendwann gedacht, okay, ich wurde so oft gefragt und dann dachte ich, okay, komm, ich mach's jetzt einfach und dann jetzt verkaufe ich die sozusagen.
Ja, ich bin mal gespannt, wie lange du das noch durchhalten kannst, also alleine alles zu nähen. Das wird ja jetzt auch immer mehr on your road to stardom sozusagen.
Ja, ich bin dabei, so zwei Mädels langsam einzulernen, mhm, dass die das dann übernehmen können oder beziehungsweise mir helfen können. Mhm. Und man weiß ja nicht, wo das hingeht. Und es ist aber auch so ein Projekt, wo ich da voll entspannt bin, ohne Druck. Okay. Also es muss jetzt kein Modeimperium werden, sondern es ist einfach ein schönes Nebending. Und deswegen habe ich da auch keinen Druck, dass das irgendwie jetzt unbedingt morgen durch die Decke gehen muss.
Ja, das ist ja super, das ist ja voll gut. Crow hat doch auch, der hatte doch auch ein Modelabel, ne? Fällt mir dabei
ein. Der macht auch richtig viel.
Hat der nicht dann sogar eine H&M-Koop gemacht oder so? Ich glaube, da war irgendwie sowas. Ich meine nicht irgendwie da. Naja, ist ja egal. Mhm. Also es steht dir dann auch noch ins Haus. Dann wird es deine Jumpsuits bei H&M geben. Kommen wir nochmal kurz zurück zur Jugendzeit in Frankfurt, in der Nordweststadt oder in der Nordi, wie du immer sagst. Cooler Spitzname. aus der Nordi kommen ja auch noch andere große Musiker, Rapper. Mhm. Zum Beispiel Azad, also der Frankfurter Rapper eigentlich schlechthin, kommt aus der Nordi. Und der hatte auch damals mit Die Flame, was glaube ich, auch seine erste Band gegründet, ne? Asiatic Warriors hießen die. Ja, das ist egal. Hab ich extra noch nachgelesen. Mhm. Haben dann da irgendwie ihre ersten Schritte gemacht, bevor sie dann beide solo durchgestartet sind. Und du hast ja auch mit Azad mal gearbeitet, ne?
Ja, oh, das ist auch so lange her. Ja, im Zuge meiner Girlband damals haben wir mit Azad einen Song gehabt.
Das finde ich aber ganz interessant, weil dann war das auch alles durch und so und dann bist du weitergezogen und du hast wirklich die ganze Zeit gesagt, also bei dir war wirklich so krass klar, dass du Musik machen willst.
Ja.
Und man merkt auch in deiner ganzen Biografie diesen totalen Willen, Musik zu machen. Du hast dann auch zwei Alben gemacht, die du so selber quasi rausgebracht hast, so Indie-Label-mäßig.
Genau.
Und hast es auch, glaube ich, immer mit den Bounce Brothers gemacht, oder?
Richtig. Es sind so zwei EPs, die wir rausgebracht haben, also keine ganzen Alben, sondern eher so fünf Songs, also kleine Alben. Ja. Und die haben wir auf eigene Faust einfach gemacht. Das ist halt das Ding, wenn man in Indie ist und wenn man selbstständig, also ne, selbst entscheiden kann, dann macht man einfach. Und wir haben einfach echt so fünf Songs gehabt, sagten uns, okay, komm, wir bringen die raus, haben die rausgebracht und haben Videos gedreht und das waren so ein paar Schritte in dieser ganzen Sache, die jetzt.
Das ist ja jetzt auch ganz anders, ne? Weil wenn man jetzt irgendwie, haut man einfach alles auf Soundcloud raus, permanent irgendwie. Und es gibt auch zum Beispiel, die Orsons machen das ja jetzt auch gerade mit dem neuen Album, dass sie einfach, die machen keine Alben mehr, haben die gesagt. Die bringen einfach nur noch Track für Track als Playlist auf Spotify raus und so.
Ja.
Also diese Idee, dass sowas irgendwann fertig ist, so ein Produkt, die wird quasi, die stirbt so ein bisschen aus, hat man so
das Gefühl. Ja, weil es auch super viel Arbeit ist. Ja. So ein Album ist ja immer so ein Projekt, ne? Ja. Das ist da steckt so viel Gedanken und so viel Arbeit und so viel Ja und Nein und welcher Song kommt drauf und man arbeitet lange an den Songs und dann ist schon, es hört sich auf jeden Fall einfacher an, einfach Songs rauszubringen, ja, und dann in dem Zuge so zu gucken, was so passiert. Ja.
Und du hast dann, ich glaube 2016 war das, bist du dann mit Crow als Background-Sängerin, weil der diese Unplugged-Tour gemacht hat und dann, also so ein bisschen Musik als Broterwerb sozusagen.
Sozusagen, nicht nur, sondern auch halt auch der Erfahrung wegen, ne? Es war war eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Ja.
Und lustigerweise hast du dann irgendwo mal erzählt, also das hast du glaube ich dann auch davor gemacht, dass du in Frankfurt in so einem Mädchenclub sozusagen Gesangsunterricht einmal die Woche gibst.
Ja.
Und da hast du Crow das erste Mal gehört, du wusstest vorher gar nicht, wer das ist und die haben das
also
irgendwie.
Also jeder weiß ja, wer Crow ist, also man wusste schon, wer Crow ist, aber die Mädels, die ich unterrichtet habe, die wollten immer Crow-Songs singen auch. Und da hatte ich halt so die Berührung, so die allererste und ja, und dann kam halt irgendwann die Anfrage, so, okay.
Hast du es den Mädels in dem Club dann auch erzählt?
Ja, die haben sich natürlich gefreut, ja. Ja, die haben sich, ich bin da leider auch gar nicht mehr voll schade.
Ja, aber ist keine Zeit mehr wahrscheinlich dafür.
Ja, aber es war eine sehr schöne Zeit irgendwie.
Das macht auch, ich glaube, das macht auch was mit einem, wenn man Leuten was beibringt.
Ja, vor allen Dingen so, wie alt waren die, so 11, 12, so gerade auf dem Weg, so die Stimme zu finden. Ja. War schon interessant, so denen da so zu helfen und Tipps zu geben und mit denen zu wachsen. Was so ein bisschen so, was heißt beibringen, aber so einfach so die Erfahrungswerte so weitergeben. Es war schön, ich vermisse das auch ab und zu. Da sind auch welche dabei gewesen, die richtig gut waren.
Wie ist das, wenn man dann so als Musikerin, man macht Alben, man macht Sound die ganze Zeit und vor allem ist man in Frankfurt. Also du hast ja auch, du hast ja eigentlich wirklich immer die R&B-Fahne hochgehalten und immer gesagt, ich mache R&B auf Deutsch, was viele eine Zeit lang nicht kapiert haben oder irgendwie nicht so angesagt war auch. Aber das war dir wirklich Wumpe, du hast gesagt, das ist irgendwie genau das, was ich machen will. So, ja, das ziehe ich jetzt durch.
Voll. Weil vor allen Dingen, ich habe gelernt, wenn man sich dann von seinem Weg abbringen lässt und dann das macht, was zum Beispiel alle machen, dann passiert aber irgendwann, dass dann vielleicht doch R&B kommt und hast aber die Spur gewechselt und bist dir nicht treu geblieben.
Du kommst nicht mehr zurück.
Ja, man kann ja immer wieder zurückgehen, aber ich kenne einfach so viele Sänger, die R&B machen. Es ist halt einfach noch keine richtige Tür für sie aufgegangen. Und ich versuche da auch gerade an der Front irgendwie mitzumachen, dass immer mehr Leute davon mitbekommen, dass Sänger und das R&B gar nicht so schlecht ist, dass es gar nicht so Nischenmusik ist heutzutage. Und jetzt kann man auch schon sagen, es wird viel mehr R&B gehört, als man denkt. Und es geht nicht unter den Namen R&B. Also wir hören schon R&B, was aber unter den Namen Rap fällt. Okay, weil voll viele Rapper einfach R&B machen.
Ja.
Weiß halt nur keiner. Also alles, was ja mit Gesang zu tun hat auf Hip-Hop-Beats, ist eigentlich schon R&B.
Ja.
Und die wirklich Sänger sind und wirklich singen und sich wirklich R&B nennen, kriegen gar nicht so richtig diese Chance zu glänzen. Weil alle irgendwie noch dieses, wie nennt man das, wenn etwas so in einer Schublade ist, die keiner aufmachen will.
Ja, so eine Berührungsangst.
Ja, keine Ahnung warum.
Ja, ich finde es auch super weird, weil R&B ist ja totale Mainstream-Musik.
Ja, alle hören es, ja.
Also, das ist nur auf Deutsch.
Auf Deutsch, genau. Es muss meistens ist es ja auch so, wenn Deutschrap hatte ja auch diesen Weg, ne, dass es erstmal super schwer war und in Deutschland nicht so gehört wurde. Es wurde eigentlich immer nur Rap aus Amerika gehört. Und jetzt ist Deutschrap super da. Und ich glaube, R&B muss genau diesen Weg gehen auch.
Ja.
Und standhaft sein und sagen, hey, wir sind da. Wir gehören auch dazu.
Ich hätte auch tatsächlich gedacht, dass der Deutschrap, also zumindest die Entwicklung, die er in den letzten Jahren genommen hat, R&B auch automatisch mitzieht, weil R&B ist ja auch ein Teil von Rap irgendwie und umgekehrt.
Ist es auch. Aber viele haben halt noch diesen Hintergedanken, dass R&B nicht läuft oder dass R&B vielleicht kompliziert ist und auf Deutsch. Aber R&B ist eigentlich schon längst da. Alle machen es ja schon.
Ja, eben.
Alle machen es ja schon, nur sie benennen es noch nicht. Ja.
Da ist vielleicht die ein oder andere Nachhilfestunde noch angesagt, um das denen klarzumachen.
Ja.
Ja, und dann warst du in Frankfurt mit deinen Indie-Label-Platten und so. Es gibt ja in Frankfurt, das ist ja auch eine Stadt, die hat eine sehr aktive, also wenn man jetzt von Deutschland spricht, eigentlich ist man da mit deutschem R&B, würde ich meinen, am allerrichtigsten, weil durch die ganzen 3P-Sachen auch und so, also Moses Pelham und Sabrina Setlur und Xavier zu Anfangs auch und diese ganzen Sachen, die kommen ja alle aus Frankfurt, die kommen ja alle so aus dem Frankfurter Raum, also selbst sowas wie, wie hieß er nochmal, Bilder von dir.
Ja, Late Aldin.
Genau, Late Aldin. Ja. Kommt ja auch so aus der Frankfurter Ecke und so. Alles, was so in Deutschland überhaupt jemals in Richtung R&B ging, ist so aus
Frankfurt. Frankfurt ist absolute Musikerstadt. Jetzt ist alles in Berlin konzentriert, weil hier halt alles ist, so. Das heißt, deswegen sind wir auch immer hier in Berlin. Aber Frankfurt hat echt so die Urgestein-Musiker sind alle von Frankfurt.
Wahrscheinlich, weil da auch so viele Amis waren. Ne?
Ja,
also die ganzen GIs und so. Die haben dann quasi den Sound auch alle da mitgebracht.
Ja.
Und irgendwie in die Clubs gebracht und so.
Stimmt. Ja, das macht Sinn.
Ja, ich glaube auch. Aber eine spannende Stadt. Also da ist Musik drin, wie man ja auch beim Handkäse schon sagt.
Stimmt. Handkäse mit Musik. Oh, da hätte ich jetzt Bock drauf. Hast du schon gegessen?
Ja, klar, kenne ich das, ja. Oder Grüne Soße, wie heißt
Grisos,
das?
Was ist? Ja.
Wie war das dann für dich? Also wie war quasi dieser Weg, den du eingeschlagen bist? Wir haben jetzt gesagt, du hast immer dran festgehalten, du hast gesagt, ich habe diese Idee, ich habe diesen Sound, den ziehe ich auch durch, weil man muss für was stehen sozusagen. Ja. Und das ist ja dann letzten Endes auch belohnt worden. Also jetzt nach all den Mühen der vielen Jahre, wo du irgendwie auch rumgetingelt bist oder mit anderen Acts auf Tour warst und so, hast du dann jetzt irgendwie den Major Deal dir dann geholt und yes und hast Ende letzten Jahres, also im September, dein Album rausgebracht, 12:12 Uhr, und gehst dann jetzt auch auf Solo-Tour sozusagen oder als Hauptact auf Tour.
Ja.
Probst auch die ganze Zeit, wie ich das mitbekommen habe, mit Band.
Wir haben gestern die letzten Proben gehabt.
Ah ja. Ja. Und wie klingt's?
Du musst vorbeikommen.
Ja, ja, unbedingt.
Wir laden dich ein. Komm echt.
Ja,
am 25. April sind wir in Berghain-Kantine.
Ah, ja. Sehr guter Laden.
Ja. Ja, also ich bin auch super dankbar für das, was gerade alles passiert ist und dass wir auf Tour gehen. Ich kann es auch noch nicht glauben. Ich glaube es erst, wenn es soweit ist. Das ist so verrückt.
Aber das ist ja wahrscheinlich dann auch nochmal super weird, die Songs so arrangiert zu hören, oder? Und
ja,
so eine Band.
Es ist ein krasses Gefühl. Also ich bin auch gestern aus den Proben, war ich auch richtig fertig danach. Ich war so, es ist nochmal ein ganz anderes Ding, wenn du wirklich die Instrumentalisten hast, die das dann umsetzen. Ja. Und das wird toll. Ich glaube, das wird cool. Ja.
Gab es denn diesen Moment, wo du irgendwie nach Hause gekommen bist oder sonst was in der Bahn, im Taxi oder sonst wo saß und gedacht hast, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich es gepackt, jetzt bin ich endlich angekommen sozusagen?
Oh nee, noch nicht.
Noch nicht, ne?
Nee, ich glaube, das hat man, kriegt man sowas?
Ja, das ist die Frage.
Ich glaube,
einfach nur Mythos ist.
Ich glaube nicht. Ich habe immer so Dankbarkeitsmomente, wo ich merke, wo ich realisiere, okay, das, was gerade alles passiert, ist genau das, was es braucht, um weiterzugehen. Das ist genau das, was ich in meinem Gepäck brauche, um weiterzukommen. Aber angekommen und wo ich sage, okay, jetzt endlich bin ich da, das ist noch nicht. Ja. Da habe ich noch größere und weitere Vorstellungen. Aber wie gesagt, der Weg, ne? Ja. Der Weg, ich versuche halt immer mehr jetzt, hier und jetzt, das zu genießen und den Weg als Ziel zu sehen. Weil der muss ja Spaß machen, weil wir sind ja richtig lange unterwegs in unserem Leben.
Ja.
Und wenn der Weg.
Ja,
und am besten ist der Weg so lang wie möglich. Und wenn es da Meilensteine gibt, die gut sind, und wenn der Weg Spaß macht, dann ist eigentlich halbe Miete schon mal zumindest.
Verbindest du das, also wenn dir die Frage zu intim ist sozusagen, dann kannst du das ruhig sagen, aber verbindest du das auch so mit deinem Glauben? Also ist der so präsent noch und sind auch so Sachen, die dir passieren, dankst du dafür Gott oder denkst du, wenn doofe Sachen passieren, irgendwie so, Mann, warum?
Wieso? Doch, schon. Also ich merke schon, dass ich da Gott mit einbeziehe so und auch dass es mir einfacher fällt, manchmal zu sagen, okay, ich vertraue einfach auf Gott, das wird schon. Mhm. Weil manchmal ist man auch, ne, so, es passiert einfach so viel und manchmal ist man so überfordert und kann dann einfach, vielleicht ist es auch ein Vorteil von Gläubigen, dass man einfach sagt, ey, lieber Gott, das lege ich einfach in deine Hand, möge dein Wille geschehen.
Ja.
So, und dass man einfach vertraut, dass der liebe Gott sich um gewisse Dinge kümmert und dass man nicht alles immer in der eigenen Hand hat. Man kann immer, also ich gebe immer mein Bestes, ich gebe immer alles, soweit ich kann,
ja,
und alles andere lege ich in Gottes Hände.
Ja, gute Einstellung, finde ich. Du hast auch mal gesagt in dem Interview, das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend, dass man es immer erst hinterher merkt, wenn man Glück hat.
Ja, meistens ist das doch so.
Also, das habt ihr noch nie gehört. Interessante Lebensweisheit.
Naja, manchmal guckt man, manchmal muss man aus der Situation, in der man ist, mal zurücktreten und gucken, was alles passiert ist. Und dann wird einem klar, okay, hier, da ist mir das passiert, das ist Gutes passiert, ey, voll gut eigentlich.
Ja.
Oder man muss andere mal hören, was sie über das eigene Leben sagen, weil wenn ich dann Freunde sehe, dann sagen die, ey Rola, voll krass, das und das und das alles bei dir passiert. Und ich bin so, ah ja, stimmt. Stimmt, ist ja voll viel passiert, weil man ist ja selber da drin in seinem eigenen Leben und die ganze Zeit am Machen und kriegt gar nicht richtig mit, was eigentlich alles Gutes passiert.
Ja.
Und meistens sind die Sachen, die einem nicht passieren oder die man noch sucht, die man noch will, die hat man ja meistens im Kopf. Warum ist das und das noch nicht passiert? Ja. Aber es passieren ja andauernd voll gute, zum Beispiel, dass ich heute hier bin, dass wir dieses coole Interview haben, ist geil.
Aber es macht ja schon währenddessen Spaß.
Ja, richtig.
Das wirst du hoffentlich nicht erst hinterher merken,
nein,
dass das Spaß macht.
Genau, aber das ist halt das Wichtigste, was man lernen muss. Deswegen, meistens ist es so, dass man im Nachhinein erst merkt, ey, das ist voll Gutes passiert, weil man nicht im Hier und Jetzt gelebt hat. Und wenn man sich mehr, ich muss mir das auch immer öfter sagen, Rola, jetzt passieren gerade gute Sachen. Guck mal.
Aber das ist vielleicht auch etwas, was man einfach, das ist einfach sowas, was man lernt im Laufe des Lebens. Ich meine, du bist jetzt 29, glaube ich. Ich finde es auch interessant, dass überall von dir noch gesagt wird, du wärst so blutjung. Also ich will dir nicht zu nahe treten, aber 29 ist ja jetzt
gar nicht mehr
ist
so
jetzt nicht Teenager
ey.
Oder so.
Nee,
sondern da hat man schon einfach so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und das hast
voll,
du ja auch. Definitiv.
Voll. Also ich kann mittlerweile auch echt sagen, es ist so verrückt, weil man fühlt sich ja immer selber so gleich. Ja. Ne? Man ist ja jetzt nicht so. Ich frage mich immer, wann ist man so richtig erwachsen? Aber mittlerweile, wenn ich so auf mein Leben zurücksehe, kann ich sagen, okay, ich werde zwar als Newcomer noch gehandelt, weil mein erstes Album jetzt erst so frisch ist, aber ich habe so viel Erfahrung gesammelt, ich habe so viel gemacht, ich weiß schon, was ich mir zutrauen kann und was nicht und wer ich bin.
Und was du willst.
Und was ich will, genau. Ja. Das ist so super beruhigend und das kommt mit dem Alter.
Ja, das ist, glaube ich, auch lustigerweise. Ich habe mich zuletzt mal mit meiner Mutter unterhalten und die hat dann zu mir gesagt, also über sich und meinen Vater, wir halten uns auch nicht für alt. Man merkt das einfach nicht, dass man alt wird.
Nee.
Also es gibt nicht so dieses, ich gehöre jetzt zu den Alten, sondern die denken von sich selber natürlich auch immer noch, dass sie jung sind oder nehmen sich nicht als alt wahr.
Ja, voll.
Wie ist das denn, weil ich habe so ein bisschen auch auf deinem Instagram und so gesehen und auf deiner Facebook-Seite, dass das für dich auch ein Thema ist, sozusagen als Frau im Business zu bestehen, als Frau irgendwie zu sagen, so hier bin ich und so absurd es auch sein mag und gerade würde man ja meinen, in der Popmusik sind Frauen ja schon länger allgegenwärtiger oder zumindest gefühlt gleichberechtigter als Männer, was natürlich Käse ist, das wissen wir. Man muss ja nur die Fälle der letzten Jahre angucken, hier mit Kesha oder so, also so Horrorstories irgendwie. Wie empfindest du das als Frau, vor allem jetzt, 2019, so im Business irgendwie dein Ding zu machen? Und hast du das Gefühl, dass dir da immer noch sehr viele Steine von so einer männerdominierten Branche in den Weg gelegt werden oder ist das irgendwie besser geworden?
Ich glaube, es wird irgendwie immer besser, aber es ist immer noch schwer als Frau irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Und es sind halt einfach zu wenige Frauen.
Mhm.
Also allein schon, wenn man sich mal Bands anguckt, ganz egal, wer der Frontmann oder Frontfrau ist, ist die Band meistens von Männern besetzt.
Mhm.
Es gibt ganz wenige Frauen, die sich irgendwie trauen. Und alle lernen ja Instrumente, ne? Also so ist es ja nicht. Es gibt ganz viele Mädels, die Gitarre und Keyboard und so alles lernen.
Mhm.
Aber man findet ganz wenige Frauen in Bands oder als Produzentinnen oder auch in der, wenn man sich mal die Top 10 oder die Top-Hits anguckt.
Ja.
Super männerdominant.
Mhm. Woran liegt das?
Aber das ist ja überall, wenn man sich die Modebranche
absolut,
anguckt.
Ja.
Die Designer sind alles Männer.
Ja.
Wenn man sich Köche anguckt, sind alles Männer.
Ja.
Ich war letztens auf einer Veranstaltung, wo ich gesungen habe. Da wurde irgendwie ein Hotel der Koch wurde eingeweiht.
Ja.
Und dann haben die so die ganzen Köche rausgeholt, um denen Danke zu sagen. Es waren 15 Köche und eine Frau.
Ja.
Ich war so, hä? und ich glaube, all diese Berufe, ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber dieses Musikberuf ist halt voll unsicher auch.
Ja.
Man ist selbstständig, man muss sich selbst versichern, man hat keinen monatlichen festen Gehalt, wo man ganz genau weiß, jeden Monat kommt das und das rein.
Mhm.
Man ist super, es ist alles super so unsicher und man muss immer kreativ sein, man muss sich darauf verlassen, dass man selber alles, es ist so super unsicher einfach.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das Indiz dafür ist, dass so wenige Frauen das machen oder darin bestehen. Man muss super hartnäckig sein. Es ist super schwer. Es sind so, wenn man sich die Playlists anguckt, alles Männer. Als ob Frauen keine Musik machen würden. Wir machen ja alle Musik. Aber irgendwas, ich weiß nicht, ob Hörer sich lieber Männerstimmen anhören oder woran das liegt.
Als wenn so Entscheider quasi immer nur so jeden zehnten Act als Frau durchlassen würden, sozusagen.
Und aber es gibt auch so wenige, Frauen, die wirklich auch Musik machen und rausbringen. Mhm. Also ich habe mir jetzt für meine Tour zum Beispiel vorgenommen, auf meiner kompletten Tour sind nur weibliche Four-Acts.
Ah, sehr gut.
Habe ich gesagt, ich muss die Mädels supporten. Ich will nur weibliche Four-Acts haben. Und selbst da war es auch schwer, weibliche Four-Acts zu finden, die schon eigene Musik draußen haben und in meiner Größenordnung auch Four-Act sein können. Mhm. War schwer. Also ein Appell an alle weiblichen Künstlerinnen da draußen. Macht was, bringt was raus, schreibt Musik, macht Musik, bringt's zu Ende, hängt euch rein. Weil wir brauchen mehr Frauen einfach.
Ja. Und vor allem auch, dass man sich irgendwie vernetzt und zusammenhält und sich supportet und so. Und
richtig. Ich habe auch eine Freundin, die Vanya heißt, die auch in der Musikbranche ist und sie setzt sich auch sehr dafür ein, dass man Frauen supportet und sie mit reinbringt in Jobs. Und wenn man Jobanfragen hat und man mal nicht kann, dann nimmt man einfach mal eine Frau, einfach aus Prinzip. Ja. Es ist jetzt voll gemein, aber einfach aus Prinzip die Girls.
Ist voll okay, finde ich. Männer haben jetzt lang genug die Chance gehabt zu beweisen, dass sie es nicht verbocken können. Jetzt können auch mal irgendwie die Frauen ran.
Voll, voll. Und ich glaube, weibliche Musik wird dem Ganzen auch gut tun. Es bringt so einen ganz anderen Flair rein. Ja. Ins Radio.
Na, absolut. die Künstlerinnen, die irgendwie schon groß sind und die es gibt, die sind ja alle toll. Also, also ganz oben angefangen
kann
bei Beyoncé,
ruhig noch mehr
aber
geben.
Auch sowas wie Janelle Monáe oder so, das ist ja alles Hammer. Reden wir mal noch über ein paar Songs von dir, vom Album von 12:12. Lustigerweise hast du, vor dem Interview habe ich die Anfrage bzw. die Empfehlung bekommen, dass es zwei Lieder gibt, über die du auch sehr gerne reden würdest.
Oh.
Nämlich einmal Himmel und Talfahrt, das ich sehr interessant finde, weil das eigentlich recht nostalgisch ist, ne?
Oder? Ja.
Eigentlich ist es so ein bisschen so, früher war mir alles ein bisschen egaler, das war mir auch ganz schön.
Ja. Himmel und Talfahrt ist echt nostalgisch, ist so, was ist nostalgisch nochmal?
Ja, wenn man so gerne an früher denkt und wie schön früher alles war und so.
Ah ja, genau, ja. Obwohl eigentlich das Himmel und Talfahrt sagt eigentlich ganz einfach, dass das Leben Höhen und Tiefen hat. Und egal wie schlecht es dir jetzt gerade geht, kannst davon ausgehen, dass gute Zeiten wiederkommen. Und egal wie gut es dir jetzt geht, kannst eigentlich davon ausgehen, dass irgendwann wieder ein Tief kommt, der dich aus deiner Wolke 7 rausholt. Aber es wird auch wieder okay. Und man lernt einfach, diese Höhen und Tiefen bisschen entspannter zu sehen. Das ist so mein, als wir das geschrieben haben, dass man so in seinem Leben manchmal so, oh Gott, mir geht jetzt so blöd. Und dass man da wieder rauskommt, auch aus seinem Alltagstrott, dass man mal keinen produktiven Tag hat, ist auch okay.
Ja.
Vor allen Dingen, als wir Künstler sind immer so, okay, wir müssen heute alles schaffen und heute und wir haben keine Wochenenden und immer.
Ja.
Ist auch okay, auch mal einen nicht so produktiven Tag zu haben.
Und irgendwie Netflix zu gucken.
Ja, muss auch mal sein.
Ja. Ja, absolut.
Es werden wieder bessere Tage kommen. Und darum geht es so in dem Song Himmel und Talfahrt, so diese zwei Extremen.
Aber manchmal ist das ja so, also ich stimme dir total zu, nach Regen kommt immer Sonnenschein, wie man so schön sagt. Man hat immer wieder Niederlagen und man steht immer wieder auf und es geht irgendwie mal weiter und es kommen auch wieder tolle Zeiten. Aber es gibt das ja auch manchmal so als Einstellung, weil ich kenne so Leute, die haben so die Einstellung, wenn es denen gut geht, dann können die das nicht so richtig genießen, weil die denken so, ja, aber jetzt irgendwann wird es jetzt wieder bergab gehen, irgendwann wird jetzt wieder die Scheiße kommen und so.
Ja.
Ich habe so richtig Angst, das kann schon morgen sein.
Ja,
und so.
Das kann ja gar nicht so gut sein.
Genau.
Geht ja gar nicht, ja.
Das ist irgendwie auch nicht der richtige
Weg.
Nee,
das macht einen die gute Zeit kaputt.
Also eigentlich, wenn es einem schlecht geht, auf die gute Zeit warten und in der guten Zeit
einfach mal chillen.
Annehmen,
ist gut, genießen.
Das andere Lied, das tatsächlich auch sehr interessant ist, ist Wie viel Liebe noch fehlt.
Mhm.
Das ist ja ein Lied, das ist ja quasi auch so ein bisschen inspiriert von einem Film, der jetzt, glaube ich, Ende Februar angelaufen ist. Und was ich interessant finde, das ist eigentlich ein recht politischer Song. So, eigentlich ist, positionierst du dich da sehr klar und sagst irgendwie so, also es geht ja auch, sagen wir mal, so ein bisschen verdeckt um Polizeigewalt, die ja auch hierzulande irgendwie allgegenwärtig ist, aber auch gegen so eine grundsätzliche Stimmung in der Gesellschaft, die man natürlich leider mittlerweile auch an Wahlergebnissen ablesen kann und so, ja. Wo man so das Gefühl hat, im Moment finden die Leute irgendwie Hass ganz geil und glauben, dass sie das irgendwie weiterbringt und so. War dir das wichtig bei dem Song, dass dich da so zu positionieren, oder war das eher so, war halt eine Idee, die du hattest und dann hast du es irgendwie gemacht?
Nee, es war schon wichtig, sich zu positionieren, weil es da für mich eigentlich nur eine klare Antwort gibt, wo man sich da positionieren kann. Am besten immer gegen Gewalt, immer gegen Hass, gegen Ausgrenzung. Und vor allen Dingen, nachdem wir auch uns den Film angeguckt haben, der ist natürlich super amerikanisch und Gott sei Dank haben wir so eine Stimmung noch nicht hier in Deutschland. Gott sei Dank, hoffentlich bleibt das auch so. Aber selbst hier kenne ich in meinem Freundeskreis 2-3 Leute, die Opfer von Polizeigewalt wurden. Und zwar wirklich so, dass sie alleine im Auto waren, rausgezogen wurden mit Pfefferspray, keine richtig Todesangst hatten. Ja. Und sowas ist hier in Deutschland auch schon passiert. Vielleicht aus, weiß nicht, was der Polizist sich gedacht hat, vielleicht ist diese Person oder dieses Auto, gefällt mir nicht, keine Ahnung. Naja. Waren auf jeden Fall unschuldige Menschen, die super clean sind und nichts gemacht haben. Und es geht halt auch in dem Song um Rassismus und voreingenommen sein gegenüber gewissen Menschen einfach. Und das muss irgendwie irgendwann endlich mal aufhören. Ich habe immer als Kind gedacht, als man sich so diese ganzen Geschichten angehört hat von Krieg und Gewalt, und man denkt sich dann, okay, das lernen wir jetzt alles in der Schule, aber das gibt's in echt gar nicht mehr. Das muss alles früher gewesen sein.
Ja, ist ja auch, kommt einem ja so lange hervor sozusagen, sobald es in der Schule besprochen wird.
Dann wird man erwachsen und merkt, oh Gott, das gibt's ja wirklich noch. Es ist allgegenwärtig. Wie kann das denn sein, dass wir 2019 immer noch, dass ich als schwarze Frau oder als schwarzer Mann vor allen Dingen immer noch Angst haben muss, dass ich vielleicht was falsch gemacht habe, obwohl ich nichts falsch gemacht habe. Oder ich fahre einfach in meinem Auto, aber dadurch, dass ich schwarz bin, sollte ich lieber mal, hoffentlich kommt jetzt nicht jemand, der was gegen mich hat. Diese Angst. Und Angst ist das Problem. Genau. Und diese Angst ist das Problem. Und wir haben uns gedacht, okay, es gibt hier, auf der Seite gibt es Angst und auf der anderen Seite gibt es auch Angst. Und Angst ist das Problem. Und wie kriegt man das weg? Ja.
Und dann ist dieser Song entstanden.
Ja.
Sehr gut. Ich finde das super, weil ich finde erstaunlicherweise, dass, also wenn ich mich an die 90er erinnere, da gab es so viele, da gab es irgendwie jede Woche haben irgendwelche Deutschrapper politische Songs rausgebracht und so. Also Fettes Brot, wie sie alle heißen und so. Und das ist irgendwie total, das ist dann, finde ich, ein bisschen so in dieser Gangster-Rap-Welle so ein bisschen verschütt gegangen, weil es um andere Sachen ging. Und ich finde, aber man erinnert sich auch noch an so Brothers Keepers oder so.
Sisters Keepers, Brothers Keepers, stimmt.
Genau. Und das ist irgendwie alles so irgendwie so verschwunden und man fragt sich so, gerade jetzt in der Zeit,
so
wäre das so wichtig, dass das einmal sichtbar gemacht wird, dass Leute irgendwie Stellung beziehen und so.
Ja, die wollen lieber über Rollies und Autos und Cash und ja.
Deswegen fand ich das super, dass du da so einen Song gemacht hast und dich so klar positioniert hast irgendwie. Ist dann vielleicht ein Zeichen für die anderen, es dir nachzumachen.
Ja.
Jetzt haben wir etwas Besonderes, denn was wir hier bei den Songpoeten gerne machen, ist, dass wir unseren Gästen Interviewfragen von Weggefährten vorspielen. Und hier habe ich von 3 Menschen, die dich kennen und mit dir zu tun gehabt haben, habe ich Fragen für dich. Jeder durfte eine stellen. Die erste kommt von Manuelsen und ich spiele das jetzt einfach mal vor und dann guckst du mal, was dir dazu einfällt.
Also, liebe Rula, hier ist der Manuel und ich habe eine Frage an dich. Wo wir jetzt wissen, dass du halb libanesische Wurzeln hast, ne? Wieso hast du noch nicht probiert, was für deine libanesische Community in Deutschland zu machen? Oder die libanesische Kultur, die Musik und Tanz und dich damit zu befassen? Weil ich glaube, ganz ehrlich, das ist eine große Inspiration, auch für Lyrik war es für mich auch. Warum hast du dich bisher damit noch nicht beschäftigt, diese Seite noch nicht von dir entdeckt? Weil es ist wirklich eine große Inspirationsfläche, die du da, an der du dich da bedienen kannst.
Ja, sag doch mal.
Ey, sehr gute Frage. Also ich kann die Frage einfach da mal so beantworten. Ich werde es jetzt einfach mal machen. Ich glaube, ich habe mich nicht so richtig damit beschäftigt einfach, weil ich schon so damit beschäftigt war, so auf Deutsch schon meine Texte zu schreiben. Und irgendwie, die deutsche Sprache ist auch schon oft manchmal tricky.
Ja,
man will natürlich irgendwie das gut klingen lassen. Und aber das stimmt schon. Ich könnte echt mal, also da muss ich echt sagen, ich könnte mich echt mal mehr damit beschäftigen.
Aber sprichst du Libanesisch oder Ghanaisch?
Nichts von meinem. Obwohl, meine Mom hätte es mir echt beibringen können. Hat sie aber nicht gemacht, weil sie natürlich selber auch Deutsch lernen wollte, als wir nach Deutschland gekommen sind. Ja. Das ist ihre Ausrede.
Ja.
und es ist super schwer, das im Nachhinein zu lernen.
Ja,
es ist so schwer. aber das ist auch eine Ausrede.
Was, wenn du dann in Ghana bist bei der Familie, spricht dann Englisch oder
Englisch,
was?
Ja. Englisch ist die Amtssprache. Aber das stimmt schon. Ich werde mich mal mit der libanesischen, armenischen Kultur auf jeden Fall mal ein bisschen mehr auseinandersetzen. Vielleicht kommt demnächst ein bisschen angehaucht von da was.
Ja, sehr gut. Dann kommt jetzt Namika mit einer Frage und sie hat die kürzeste Frage der Welt gestellt.
Hey Rola, hier ist Namika und ich habe auch eine Frage an dich. Und zwar, welche Musik hörst du privat?
Oh, gute Frage. Ich höre privat eigentlich entweder den aller neuesten R&B-Shit, den es so gibt. Da gucke ich, suche ich immer.
Was ist da jetzt gerade so aktuell deine Empfehlung?
Oh. Etta Bond.
Ja.
Etta Bond ist so einer der neuesten Findungen, was ich gefunden habe im weltweiten Internet.
Ja.
Nee, sie höre ich gerne, Etta Bond.
Hast du das neue Solange-Album gehört?
Habe ich auch gehört. Das ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, aber sehr, sehr extrem künstlerisch, sehr cool. Also entweder so ganz neuen Kram oder wirklich meine Oldschool R&B-Listen. Erykah Badu kann man immer hören. Lauryn Hill kann man immer hören. Ich liebe das Lauryn Hill-Album. So die Sachen.
Ja. Die Klassiker. Halt
die Klassiker gehen immer.
Das stimmt, das stimmt. Dann haben wir noch eine Frage von Vanya, mit der du ja auch einen Song gemacht hast auf deinem Album, Freundinnen.
Genau.
Und sie ist auch heute hier, also ihr seid wirklich Freundinnen offensichtlich. Das war nicht nur für den Song.
Nee.
Habt ihr euch nicht auch irgendwo kennengelernt auf einer Tour oder
ja,
so?
Ja, Crow, MTV Crow, Unplugged, ne? Seitdem kennen wir uns.
Nice. Dann hören wir mal Vanyas Frage. Du hättest sie jetzt eigentlich auch persönlich stellen können, da du ja schon hier bist. Aber wir tun jetzt so, als wärst du nicht da. Ja, wir tun jetzt so, als wäre Vanya nicht hier und hätte dir diese Nachricht geschickt.
Hallo, liebe Roli. Okay, meine Frage ist, wenn du aus welchem Grund auch immer nur noch einen Song schreiben dürftest, weil entweder die Welt morgen untergeht oder egal, worum würde dieser Song handeln und wie würde er sich anhören? Also, ja. Bis dann. Hab dich lieb.
Oh.
Das fand ich so schön, dass sie noch hab dich lieb gesagt. Wirklich wie eine WhatsApp-Nachricht,
ja,
eine Sprachnachricht.
Ich hab sie auch lieb. Das ist eine gute Frage. Mir ist direkt was eingefallen. Ich glaube, ich würde darüber schreiben, über die Natur. Über wie schön diese Welt eigentlich ist. All diese Blumen, die wir hier haben, all diese Seen, diese Strände, die wir alle noch nicht besucht haben. Es ist jetzt blöd, aber das ist der liebe Gott und so eine schöne Welt. Allein die Früchte, und die wir haben, die wir essen dürfen, Avocado, Bananen, Mangos, Ananas. Das, wenn die Welt morgen untergehen würde, würde ich diesen Song schreiben als Dankeschön an die Welt, dass wir so gut versorgt sind.
Oh, das ist aber eine schöne Antwort.
Ja, wie singt man sowas? Keine Ahnung. Müssen wir noch überlegen.
Danke für diesen schönen Mangel.
Danke für diesen schönen Tag. Oh, tolles Lied.
Ja, sehr schönes Kirchentagslied.
Ja.
Das habe ich auch damals im Konfirmationsunterricht immer singen müssen. Jetzt haben wir noch eine Rubrik, die heißt Skipper. Da sag ich dir einfach Songtitel und du sagst, wie du die findest, ob du da irgendwas mit verbindest, was du davon hältst. Und wenn du damit gar nichts anfangen kannst, dann sagst du einfach Bescheid.
Okay.
Dann kommt der nächste Songtitel.
Mhm.
Als erstes habe ich Destiny's Child natürlich, aber mit dem einzigen Lied, das ich damals finde, also ich mochte ein paar Lieder von denen, aber das fand ich mir am besten, nämlich Get on the Bus.
Geiles Lied, na klar.
Da kann sich kaum mehr einer dran erinnern, das war immer so gut.
Geiles Lied, ja.
Das war das erste Mal auch, dass ich Timbaland so als Producer wahrgenommen habe mit diesem komischen klackernden Beat und so.
Fresher Beat, fresher Song.
Genau. Also das mochtest du?
Ja, sehr.
Hast du gefeiert?
Ja,
du warst auch früher Spice Girls Fan, ne?
Auch. Spice Girls, natürlich, die sind die Girlband. Alles, was danach kam, war irgendwie, ne, so ja. Destiny's Child dann auch und Sugar Babes und so. Aber es hat schon mit denen angefangen, Spice Girls. Ich war immer Mel B.
Ich war immer Geri-Fan. Ich fand Geri immer super. Ich habe die dann irgendwann mal gesehen auf so einer Viva-Veranstaltung. Dann sind die an mir vorbeigelaufen und hat Geri mir gewunken.
Oh, krass.
Da war ich sehr happy. Ich dachte, da könnte man vielleicht drauf aufbauen, aber ich habe sie nie wieder gesehen. Und sie hatte ja jetzt auch, kam gerade raus, dass die mit Mel B was hatte.
Ja, das habe ich auch, ja, sie und Mel B waren zusammen und haben sich auch krass gestritten. Und das war auch, glaube ich, der Grund, warum sie dann auch raus ist, Gary. Ja.
Aber da sind natürlich jetzt bei Menschen, die damals irgendwie 15 waren zu Spice Girls Zeiten, sind die Fantasien explodiert, als das gerade rauskam.
Voll.
Dass Jerry und Mel B irgendwie zusammen waren. Dann habe ich Alicia Keys. Mhm. Und zwar mein Lieblingslied von Alicia Keys. Try Sleeping with a Broken Heart. Eigentlich schon so die späte Alicia Keys. Irgendwie nach diesem ganzen Falling-Gedöns und so. Wo sie schon mit diesem Produzenten zusammen war.
Ja, Swizz Beatz.
Genau, Swizz Beatz.
Mhm. Try Sleeping with a Broken Heart. Ich hab's gerade nicht im Ohr.
Es war so eine Single, die ist ein ganz dramatisches Lied, okay. Eigentlich. Ist das, findest du, dass die ist ja auch so jemand, die sich über die Jahre extrem
verändert hat.
Man sagt ja dann, also wenn man es positiv formuliert, sagt man, hat sich immer wieder neu erfunden. Mhm. Aber wenn man es negativ ausdrückt, sagt man auch, ja, die weiß überhaupt nicht, was sie machen soll, so ein bisschen und versucht immer alles Mögliche. Mhm. Wie hast du diese ganzen Häutungen von der empfunden?
Ich weiß noch, als sie rauskam, das allererste Mal, war das für uns die absolute Offenbarung. Das war für uns so, okay, geil, ja. Ja, genau das haben wir gebraucht.
Ja.
Dann dieses Girl on Fire Album, waren wir so, wo sie ihre Stimme sich auch verändert hat, waren wir so, warum, was?
Ja.
Und jetzt mittlerweile ist sie einfach eine etablierte Künstlerin, die ich sehr schätze einfach. Und bin immer gespannt, was sie immer Neues rausbringt.
Ja. Ja, dieses das Girls on Fire, da hatte man wirklich das Gefühl, Fallin war irgendwie noch so, ich mochte Fallin damals nicht so sehr, aber man hatte zumindest das Gefühl, da ist eine Künstlerin, die sich irgendwie ausdrückt, ne?
Ja.
Und die auch, die hat einen doofen Hut auf, aber die versucht irgendwie so. Und dann bei This Girls on Fire hat man das Gefühl, okay, jetzt will sie Geld verdienen.
Genau.
Jetzt denkt
und
sie
da waren wir
ich
auch
mach
so.
Dasselbe Lied nochmal so.
Ja.
Dann habe ich natürlich Prince mit Cream.
Ich sag's dir ganz ehrlich, Prince habe ich nicht so krass gehört. Das darf man fast gar nicht sagen, ich war eher so auf der Michael Jackson. Es gab immer so zwei Camps.
Doch, ich war früher auch Michael Jackson-Fan.
So Prince und Michael Jackson und ich war dann bei Michael Jackson irgendwie. Ich habe Prince nicht so krass gehört, außer seine Hits.
Ja.
Aber das war wahrscheinlich ein Hit, den ich nicht kenne.
Ja, das war so ein später Hit. Hast du heute noch manchmal so das Gefühl, dass es so Musik gibt, mit der du dich nie so groß beschäftigt hast, wo du noch viel entdecken kannst,
ja,
sozusagen?
Ja, extrem. Also diese ganzen Klassiker-Bands wie Led Zeppelin und wie sie alle heißen, da habe ich,
so
gar, kein, ja,
ja.
Hab ich gar keinen. Ja, habe ich gar keinen. Da würde mich jetzt jemand eine Million Fragen stellen, Rola, der und der ist, keine Ahnung.
Ja. Aber das interessiert dich. Also so, dass
eigentlich
du denkst,
schon, doch. Ich hab mich mal mit den 70ern viel beschäftigt, mit den ganzen Bee Gees und ABBA und so. Da war ich schon so ein bisschen, aber da fehlt mir schon, da habe ich schon Lücken. Doch.
Aber das ist ja so cool heute. Also mir geht das immer so. Ich denke, also ich habe auch so mir irgendwann so einen Spotify-Account geholt und so, ne? Und als das irgendwie neu rauskam, da habe ich gedacht, boah, ich kann jetzt gerade drauf zugreifen.
Geil.
Ne? Und das Krasse ist so, dass ich so irgendwann gemerkt habe, weil ich sammle auch Platten und so, und irgendwann habe ich so gemerkt, ich werde niemals alle Lieder, die mir gefallen, entdecken.
Ja.
Also es wird immer Lieder geben, die mir gefallen, von deren Existenz ich niemals erfahren werde, bis ich tot bin. Das
voll
ist
schade.
Doch total krass. Ja, schade, aber auch krass.
Ja.
So ein unendlicher Pool an Lieblingsliedern.
Ja, das ist krass.
Okay, dann habe ich natürlich TLC, weil du die auch gesampelt hast in
yes.
Blender. Da hast du No Scrubs gesampelt. Mhm. Ich habe mir aber Waterfalls ausgesucht, weil ich das immer den besseren Song fand.
Liebe Waterfalls, ja. Waterfalls ist so ein krasser Song bis heute.
Mit dieser komischen Wawa-Gitarre ganz am Anfang.
Und auch, das Video.
Ja.
Ich sehe immer den Song mit dem Video zusammen, wie die da auf dem Wasser und die Mutter, die dann ihren Sohn so. Geiler Song.
Das ist eigentlich krass. Es gibt so ein paar Lieder im Leben, die man einfach super hart sofort mit ihrem Video verbindet. Mhm. Wo man einfach immer auch sofort das Video vor Augen hat.
Das heißt, sie haben sehr gute Arbeit geleistet.
Ja, das stimmt. Bob Marley, Three Little Birds.
Oh, liebe ich.
War immer so mein Lieblingsaufstehen.
Oh, ja.
Bob Marley-Lied irgendwie.
Ja.
Also bist du auch so ein bisschen Reggae? Ist das
ist die perfekte Putzmusik. So, wenn ich zu Hause bin und ich schon keine neuen Lieder mehr finde und meine Playlist schon nicht mehr kann, dann mache ich meistens Bob Marley an.
Ja.
Schön.
Schön entspannt. Mhm. Tracy Chapman, mhm. Talking About a Revolution. Es gibt so ein paar Fotos von dir auch auf der Tilly-Lee-Seite, wo du dich so mit Gitarre, mit so einer Gitarre, die aussieht, als wäre sie dreimal so groß wie du, hast fotografieren lassen. Für mich ist Talking About a Revolution immer noch so der absolut perfekte Tracy Chapman-Song.
Mhm. So. Ich finde den Song auch cool. Ich habe mich mit der Künstlerin nicht so krass beschäftigt, aber den Song kennt man ja und finde ich auch geil.
Okay,
ja.
Dann habe ich noch, Don't Stop Me Now von Queen, weil ich nämlich gesehen habe, dass du auf der Bohemian Rhapsody-Premiere warst in London. Ne?
Oh Gott, das war so krass, ja.
Achso, mit Steven Gätchen, immer so auf dem Foto.
Ja, voll random.
Ja. Stellen wir die Deutschen zusammen.
Ja. Dann waren wir so da bei dem Queen-Premiere. Es war unfassbar, was ein Film.
Ja.
Wir fanden den Schauspieler zwar gut, aber ein bisschen zu extrem, aber allgemein, die haben das super gemacht mit den Darstellern und die Geschichte von Queen. Hammer.
Hast du vorher Queen gehört?
Ja.
Ja.
Ja. Nicht, also ich kannte jetzt nicht die ganzen Alben, aber
die Hits
auch. So.
Und hast du auch mal Freddie Mercury so irgendwelche Live-Performances von dem gesehen?
Ja, man kennt ja die Live Aid, das ist die bekannteste von ihm. Und sonst fand ich ihn immer einfach so eine krasse Persönlichkeit, so stimmlich.
Aber auch ein guter Showtyp.
Ja, voll.
Gut da auf jeden Fall, gute Präsenz.
Ich wusste gar nicht, dass er indische Abstammung hat.
Na.
Das kam erst im Film raus, das hab ich nie so gesehen, fand ich krass.
Ja, da waren, glaube ich, einige augenöffnende Facts in dem Film, die nicht alle wussten über die Band auch.
Mhm.
Dann habe ich noch Hey Jude von den Beatles, weil ich finde, ein Beatles-Song muss immer dabei sein, weil die haben quasi alles erfunden, worauf wir heute aufbauen.
Die sind so krass. Die Beatles, ja, feier ich, finde ich gut. Es gehört auch so zu Education dazu.
Ist ja auch was man im Grunde genommen in der Kirche singen kann. Ja. Also Hey Jude zumindest.
Ja, haben wir auch alle in der Schule gelernt, Beatles-Songs zu singen. Welche habe ich denn in der Schule auch noch gelernt?
Yellow Submarine.
Ja, Yellow Submarine. Das ist Standard.
Total.
Ja.
Der seltsame Ringo-Song.
Aber das sind auf jeden Fall Musiker, von denen man sich noch die Einfachheit von Musik abgucken kann so ein bisschen. Weil dieses Klassische, der Aufbau, so, da kann man sich mal auch mal wieder zurückbesinnen.
Das stimmt.
Auch von den Texten, so easy, aber so klar.
Da hast du recht.
Ja.
Rola, dass ich wünsche dir auf deiner Tour, ich wünsche dir eine Quadrillion ausverkaufter Häuser.
Dankeschön.
Ich wünsche dir einen Riesenerfolg mit deinem Album und allen 5000 Alben, die noch danach kommen werden.
Dankeschön.
Und ich wünsche dir wirklich alles Glück und allen Erfolg der Welt, weil ich finde, du bist sehr da, du bist sehr hier und du hast sehr dafür gekämpft und dir steht alles zu, was man da erreichen kann.
Dankeschön. Hat mich gefreut, hier zu sein. Und ich wünsche dir auch alles Gute und viele tolle Gäste und schöne Gespräche.
Dankeschön. Schön, dass du hier warst. Wenn du wieder ein Album machst, komm bitte unbedingt wieder vorbei.
Mach ich.
Und dann reden wir noch mal ein bisschen über Putzmusik.
Yes.
Sehr gut. Also klar, vielen Dank.
Danke.
Und liebe Hörer, wir hören uns hier in 2 Wochen wieder. Und bis dahin, gehabt euch wohl und ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.
Songpoeten ist ein Podcast der Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Delmar, moderiert von Nils Bokeberg und produziert von Pool Artists. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony-Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song, wann immer, wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.